Also zurzeit befassen wir uns mit 1. Mose Kapitel 3, beziehungsweise ich habe schon gesagt, wir werden das als eine Ausgangsbasis nehmen für uns und ich bitte euch, die Bibel dort aufzuschlagen. In der Einleitung des 3. Kapitels von 1. Mose finden wir den Bericht über die Schlange. Und die Schlange ist im Garten, die verführt Eva und wir sehen dort ihren Ungehorsam und Adams Ungehorsam in Anschluss an ihren. Und sofort nach diesem Ungehorsam waren sie beide mit Scham erfüllt. Und das können wir anhand ihres Bewusstseins über die Nacktheit in Vers 7 erkennen. Und die Tatsache, dass sie sich Feigenblätter zusammenbinden, um sich zu bedecken. Und dieses Ereignis in 1. Mose 3 hatte wirklich gewaltige Auswirkungen. Bis zu diesem Zeitpunkt war laut Kapitel 1, 31, alles, was Gott in den 6 Tagen geschaffen hatte, sehr gut. Alles war sehr gut. In Kapitel 2 wird uns dann näher die Schöpfung des Menschen am 6. Tag beschrieben. Und so ist auch am Ende von Kapitel 2 immer noch alles sehr gut. Aber wenn ihr dann zu Kapitel 3 kommt, gibt es eine dramatische Wende. Von da an ist alles sehr schlecht. Die einfache Erzählung dieser ersten 7 Verse von 1. Mose 3 beschreibt für uns den ersten Akt des menschlichen Ungehorsams, der den Fluch über die ganze Menschheit brachte. Der Sündenfall und die Auswirkungen des Sündenfalls haben jeden Teil des Universums berührt. Und es ist vollkommen richtig zu sagen, dass absolut alles, was auf unserer Welt ist, nicht in Ordnung ist. Und alles ist auf die Sünde zurückzuführen. Wenn es keine Sünde gäbe, gäbe es nichts, was nicht in Ordnung wäre. Wenn es keine Sünde gäbe, wäre immer alles noch sehr gut. Alles, das im Himmel und auf Erden geschaffen wurde, wäre sehr gut, wie es auch am 6. Tag wäre und wie sehr wir uns das wünschen. Aber aufgrund der Sünde ist alles sehr schlecht. Von Weltkriegen, Terrorismus, Massenmorden, Serienmördern, Flugzeugabstürzen, Autounfällen, Feuern, Verkrüppelung, Verstümmelung von Menschen durch Unfälle, Katastrophen durch Atomkraftwerke wie auch Tschernobyl, Strahlenkrankheit, Verschmutzung, Krebs, Herzerkrankungen, alle Erkrankungen über zerbrochene Beziehungen, alle Scheidungen, alle Waisenkinder, alle Drogen, alle Verbrechen, jeder Verfall, alle Verwirrung, alle Konflikte, alle Kämpfe, alle Enttäuschung, alle Angst und Furcht, alle Schuld und Depression, alle Trauer, alles Versagen, alles Bedauern, ebenso wie alle Lust und aller Egoismus und Stolz. Hass und Habgier, Rebellion und Mord und Diebstahl und sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe und Verantwortungslosigkeit und Ungehorsam gegenüber den Eltern. Wir können die Liste wahrscheinlich noch erweitern. Kurz gesagt, alles Übel, alle Traurigkeit, alles Versagen, aller Tod ist auf die Sünde zurückzuführen. Und Menschen, die nicht an Sünde glauben und den Sündenfall nicht verstehen, können das menschliche Dilemma nicht richtig diagnostizieren. Es ist unmöglich, die Welt zu verstehen. Es ist unmöglich, das All zu verstehen, die geordnete Welt der Schöpfung. Es ist unmöglich, die Menschen zu verstehen. Und es ist unmöglich, den Zerfall der Materie zu verstehen. Es ist unmöglich, den Zusammenbruch der Welt und des Universums zu verstehen. Es ist unmöglich, das Verhalten der Menschen zu verstehen, wenn ihr nicht versteht, dass all dies ein Produkt der Sünde ist. Und alle Sünde auf der Welt ist das Ergebnis dessen, was in 1. Mose Kapitel 3 geschehen ist. Also ist 1. Mose 3 als Ausgangspunkt absolut kritisch. Tatsächlich ist es sogar ohne jeden Zweifel eines der wichtigsten Kapitel in der Bibel, weil es erklärt, warum der Rest der Bibel die Geschichte der Erlösung erzählt. Alles, was nicht stimmt, ist auf die Sünde zurückzuführen. Und schließlich stirbt alles. Alles in der physischen Welt stirbt und die Sünde ist die Todesursache. Wir müssen der Sünde wirklich die bunten Masken abreißen und die sie trägt und den toten Kopf enthüllen, der sich dahinter verbirgt. Ein alter Autor sagte einmal, Zitat, wer ist der altersgrauer Totengräber, der dem Menschen ein Grab schaufelt? Wer ist die bunte Verführerin, die seine Tugend stiehlt? Wer ist die Mörderin, die sein Leben zerstört? Wer ist die Zauberin, die zuerst täuscht und dann seine Seele verdammt? Sünde. Wer vernichtet mit eiskalten Atem die zarten Blüten der Jugend? Wer zerbricht die Herzen der Eltern? Wer bringt die grauen Haare alter Männer voller Kummer ins Grab? Sünde. Wer verändert sanfte Kinder durch eine scheußlichere Metamorphose, mehr als Ovid sich je vorstellte, in Schlangen und sanfte Mütter in Monster und ihre Väter in etwas Schlimmeres als Herodes? Die Mörder ihrer eigenen Unschuld. Sünde. Wer wirft den Apfel der Zwietracht auf die Herzen des Haushalts? Wer zündet die Fackel des Krieges an und trägt ihre Flamme über zitternde Länder? Wer zerreißt das nahtlose Gewand Christi durch Spaltung in der Gemeinde? Sünde. Wer ist die Delila, die den Nazarener in den Schlaf singt und die Stärke Gottes den Händen der Unbeschnittenen ausliefert? Wer steht mit einnehmenden Lächeln auf ihrem Gesicht und honigsüßer Schmeichelei auf ihrer Zunge auf der Türschwelle, um die heiligen Riten der Gastfreundschaft anzubieten, und treibt einen Nagel durch unsere Schläfen, wenn der Verdacht schläft? Welch holde Sirene ist das, die auf einem Felsen bei einem tödlichen Becken sitzt, um zu täuschen, die singt, um zu verlocken, die küsst, um zu verraten und ihre Arme um unseren Nacken schlingt, um mit uns die Vergessenheit zu springen? Sünde. Wer verwandelt das weiche und sanfte Herz zu Stein? Wer schleudert die Vernunft mit ihrem erhöhten Thron und treibt Sünder, so verrückt wie Gadarener Schweine, einen Felsen hinunter in einen Feuersee? Sünde. Zitat Ende. Und das ist prosaisch und es ist wahr. Und das ist das Fundament des wahren Weltbildes. Um die Dinge auf der Welt genau zu verstehen, müssen wir die Sünde verstehen. Und ohne dieses Verständnis gibt es kein wahres Verständnis von irgendetwas. Denn die Sünde hat sich auf alles, wirklich auf alles ausgewirkt. Hört einmal auf Römer 8, Vers 20. Da heißt es, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit oder Nichtigkeit unterworfen oder auch Leere. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Mit anderen Worten, das ist nicht so, als hätte die ganze Schöpfung diese Vergänglichkeit, diesen gefallenen Zustand gewollt. Es war Gottes Strafe für die Sünde des Menschen. Über die Schöpfung selbst sagt Vers 21, auch Römer Kapitel 8, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft oder Sklaverei der Sterblichkeit. Und das ist eine sehr definierende Aussage. Derzeit unterliegt die ganze Schöpfung, alles, was in den 6 Tagen der Schöpfung gemacht wurde, der Sklaverei, der Sterblichkeit. Das ist eine definierende Aussage in Römer 8, 21. Und deshalb steht in Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung in jedem Aspekt leidet kollektiv durch die Schmerzen des Fluches, den Gott ihr auferlegte. Die Vergänglichkeit und die Unfähigkeit, das zu sein, was sie hätte sein sollen. Und all das ist das Ergebnis der Sünde. Wegen der Sünde ist kein Teil der Schöpfung jetzt so, wie Gott das vorgesehen hatte. Ihr seid nicht so, wie Gott es für euch vorgesehen hatte. Und ich bin nicht so, wie Gott es für mich vorgesehen hatte. Die Vögel draußen sind nicht so, wie Gott es für sie vorgesehen hatte. Die Tiere sind nicht so, wie Gott es für sie vorgesehen hatte. Die Pflanzen sind nicht so, wie Gott es für sie vorgesehen hatte. Und die Samen der Erde sind nicht so. Das Wasser ist nicht so, wie Gott es für es vorgesehen hatte. Das Land und die Berge und all die wunderbaren Phänomene des Sternenhimmels, alle Planeten und alle Sterne und alles, was in die Schöpfung gehört, ist nicht so, wie Gott es ursprünglich haben wollte und vorgesehen hatte. Betrachtet einmal Vers 20, wenn ihr gerade da seid, Römer 8, Vers 20. Es ist alles auf ein gewisses Maß an Vergänglichkeit reduziert. Es wurde unterworfen, das bedeutet, es wurde niedergeworfen, unterworfen. Es wurde heruntergebracht, Und das ist Vergänglichkeit. Das griechische Wort für Vergänglichkeit ist Matheotes. Und es bedeutet im Prinzip ohne Erfolg sein. Und das ist wirklich eine gute Beschreibung für dieses Wort, eine gute Bedeutung für das Wort. Man könnte auch sagen, unfähig ein Ziel zu erreichen. Eigentlich ein Fehlschlag sein. Und der Punkt hier ist also, dass das ganze geschaffene Universum kein Erfolg dabei hat, das zu sein, wofür es von Gott vorgesehen war. Alles verfehlt Gottes Absichten. Es ist nicht in der Lage, sein Ziel zu erreichen. Es ist nicht in der Lage, seinen Zweck zu erreichen. Es wurde durch den Sündenfall buchstäblich zu einer erfolglosen Existenz unterworfen. Oder einer erfolglosen Existenz unterworfen. Und da ist dann Vers 21, wie schon erwähnt, die Sklaverei der Sterblichkeit. Und Sklaverei weist auf eine Unfähigkeit hin, sich selbst zu befreien. Fesseln, die nicht gelöst werden können. Und hier ist das Universum, das erfolglos versucht, seinen beabsichtigten Zweck zu erfüllen und unfähig ist, das zu tun. Nichts im Universum kann das sein, was Gott vorgesehen hatte. Und deshalb ist es den Prinzipien der Sterblichkeit unterworfen. Und das lässt sich anhand von zwei Worten sehr einfach definieren. Verfall und letztendlich der Tod. Verfall und Tod. Alles ist Verfall und geht dem Aussterben entgegen. Alles im Universum geht in diese Richtung, die ganze Sache unterliegt der Sklaverei der Sterblichkeit. Und in Vers 22 steht, die ganze Schöpfung seufzt mit, stenazo. Und dieses Verb wird in der Regel für den Schrei von jemandem verwendet, der sich in einer schrecklichen Lage ohne Hoffnung auf einen Ausweg befindet. Es ist jemand in einer unmöglichen Situation. Hier ist also die gesamte Schöpfung und sie ist unfähig, das zu sein und das auszuüben, was Gott eigentlich vorgesehen hatte ursprünglich. Sie ist in Sklaverei und sie seufzt. Und analog dazu erleidet sie wehenartige Schmerzen. Und das steht metaphorisch für die schlimmsten und anhaltenden Schmerzen. Die zunehmend stärkeren Schmerzen einer Entbindung sind wie die Schmerzen, die die Schöpfung empfindet. Das Seufzen unter einem andauernden, starken Schmerz wie bei der Entbindung. Nun, das also ist eine Beschreibung des aktuellen Universums. Und auch Römer 8, 23 fügt hinzu, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten Seufzen. Und hier spricht er von den Gläubigen. Jeder seufzt unter diesem Verfall. Jeder seufzt unter dem Verfall und dem Tod. Sogar Gläubige spüren diese Last, sagt er, während wir eifrig unsere Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes erwarten. Wir warten, bis wir schließlich von der Sklaverei der Sterblichkeit erlöst werden, um das zu sein, wofür wir nicht nur geschaffen worden sind, sondern wofür wir auch in Christus wiedergeboren worden sind. Es gibt also ein ganzes Universum, das sich am besten durch Römer 8, 20 bis 22 erklären lässt. Und Leute, keine Bildung, keine Sozialisation, keine Zivilisation, keine Psychologie, keine Technologie, keine Physiologie, keine Fortschritte auf irgendeinem dieser Gebiete können dieses unvermeidliche Dilemma je ändern. So ist das Universum. Alles ist auf den Tod ausgerichtet. Alles befindet sich in einem Prozess des Verfalls. Leute, das gesamte Universum spürt die Auswirkung der Unterwerfung unter die Vergänglichkeit durch Gott. Und jetzt stellt sich uns die Frage, was die Ursache für all das war. Wir gehen von einem Universum in Kapitel 1, 31, in dem es heißt, Gott sagt, er sah alles und es war sehr gut. Und wir gehen zu einem Universum, in dem nichts mehr gut war. Alles ist verdorben, alles ist betroffen vom Verfall und ist letztendlich auf den Tod ausgerichtet. Leute, das ist eine gewaltige Änderung. Das ist eine pauschale Änderung. Das ist eine komplette Kehrtwende. Wie ist das alles geschehen? Und dafür kehren wir noch einmal zu Römer 5 zurück. Das haben wir auch beim letzten Mal schon gemacht. Römer 5. Römer 5, Vers 12 heißt es, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen ist, weil sie alle gesündigt haben. Was man uns hier sagt, ist sehr einfach. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt. Und durch diese Sünde kam der Verfall und der Tod. Und in 1. Korinther 15, 22 wird es noch in kürzeren, spezifischeren Worten gesagt. Denn gleich wie in Adam alle sterben. Ganz kurz. Hört mir mal gut zu. Aller Tod, der im Universum existiert, lässt sich auf einen Mann zurückführen. Es lässt sich auf einen Mann zurückführen, auf Adam. Was Adam im Garten Eden tat, wie in 1. Mose 3 aufgezeichnet, was er tat, als seine Frau ihn dazu verführte, hat buchstäblich Sünde in dieses Universum gebracht und damit den Tod über das gesamte Universum, als Gott alles der Vergänglichkeit und der Sklaverei, der Sterblichkeit unterwarf und es seufzen und leiden ließ, bis zu dem Tag, hört genau zu, bis zu dem Tag, wenn er die Erde erneuert, wenn er den Fluch entschärft und schließlich am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn er die gefallene Schöpfung aufhebt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Bis dahin. Die Geschichte unserer Welt ist die Geschichte der Sünde. Und wirklich, das ist wirklich alles, was wir wissen müssen. Nun kehrt zu 1. Mose 3 zurück. Ich möchte dort eine kleine Übung mit euch machen. Nun, das Wort Sünde, haben wir schon mal gesagt, ist in dieser Passage gar nicht zu finden. Und dennoch nennen wir es das Kapitel, in dem die Sünde in die Welt kam. Und das ist auch ganz richtig so. Wir nennen es den Sündenfall. Und auch das ist richtig so. Daraus ergibt sich die Frage, woher wir wissen, dass dies wirklich so ein großes Ding ist, wie wir es behaupten. Nun, die Juden betrachten die Geschichte aus 1. Mose 3 und sagen einfach, das war Adam und Eva, ja, das war ihr Problem. Nichts davon wurde an uns vererbt. Und die jüdische Theologie glaubt nicht an die totale Verderbtheit. Sie glauben nicht an die Erbsünde. Sie denken, wir alle kommen als unbeschriebenes Blatt irgendwie auf die Welt und haben das Privileg, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich nur uns betrifft. Leute, dieses Denken ist verkehrt. Wie wir schon gesehen haben in Römer 5, Vers 12, sind wir alle untergegangen, als Adam unterging. Durch die Sünde eines Menschen kam die Sünde in die Welt und mit dieser Sünde kam der Tod. Wir alle sind gestorben, alles ist gestorben, als Adam sündigte. Und so ist alles durch den Verlauf der ganzen menschlichen Geschichte schlecht. Und wenn ihr das anzweifeln wollt, müsst ihr nur aus Kapitel 3 herauskommen. Und in Kapitel 3 fühlten sie laut Vers 7 zum ersten Mal Scham. Kapitel 2 endet in Vers 25 damit, dass der Mann und seine Frau nackt waren und sich nicht schämten. Wisst ihr, warum sie nackt sein konnten und sich nicht schämten? Weil sie keinerlei böse Gedanken hegten. Über nichts. Böse Gedanken existierten nicht. Die waren nicht da. Ihre Gedanken waren nur rein und ehrten und erhoben Gott. Und ihre Perspektive war Gottes Perspektive. Es gab kein Ego, es gab kein Ich und ich, ja, auf mich ausgerichtet sein, sondern alles war auf Gott ausgerichtet. Es gab keinerlei verdrehte Gedanken. So etwas wie böse Gedanken gab es nicht. Und deshalb gab es keinen Grund, sich für ihre Nacktheit zu schämen. Komplette Blöße des Mannes und der Frau ohne jeglichen Scham, weil es nichts Böses in ihren Köpfen und in ihren Handlungen gab. Aber plötzlich, in Vers 7, Kapitel 3, wurden ihnen die Augen geöffnet und sie wussten, dass sie nackt waren. Plötzlich, dachten sie diese Dinge, die sie nicht denken sollten, die sie zuvor nie gedacht haben. Die lähmende Wirklichkeit der Bosheit veranlasste sie, sich zu schämen. Und deshalb bedeckten sie sich. Und hier ist der erste Hinweis wirklich auf böse Gedanken. Und dann ist da die nächste Sache, die folgte. Sie wollten sich vor Gott verstecken. In Vers 8. Vers 8 versuchten sie sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn zu verstecken. Und wirklich, irgendwas ist völlig anders. Zuvor waren sie mit Gott gewandelt, hatten sich mit ihm in der Kühle des Tages im Garten unterhalten. Und es gab wirklich überhaupt keinen Grund, vor ihm davonzulaufen, weil es nichts zu verbergen gab. Leute, es gab keine Gedanken, die Gott nicht wissen durfte. Es gab keine Worte, die Gott nicht hören durfte. Es gab keine Handlungen, die Gott nicht sehen durfte. Alles war gut. Und jetzt wollten sie plötzlich vor Gott davonlaufen und sich von ihm schnellstens entfernen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Nun, wenn ihr das weiter verfolgt, das Kapitel, seht ihr, dass Gott sie mit dem konfrontiert, was sie getan haben. Und Adam sagt, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie hat getan. Ja, ihr wisst schon, worauf er ankommt. Hier hört ihr diese Schuldzuweisung. Aber übrigens, Adam hat nicht wirklich Eva die Schuld gegeben. Er sagte nicht diese Frau, sondern er sagte die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, er sagte quasi, ja, ich bin als Lediger schlafen gegangen und dann bin ich aufgewacht, war ich verheiratet. Ja, du hast mir die Frau gegeben. Du hättest irgendeine andere Frau wählen können, aber du hast mir diese Frau gegeben. Gibt also in Wirklichkeit Gott die Schuld. Jetzt gibt es also ein schuldgeplagtes Gewissen, Gefühle der Scham und Verstecken vor Gott und dann die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für die eigene Sünde zu übernehmen, was die Schuld nicht einem anderen Menschen zuschiebt, sondern Gott selbst sagt, nun Gott, wenn du die Welt nicht so gemacht hättest, wie du sie gemacht hast, und wenn du mir nicht die Frau gegeben hättest, die du mir gegeben hast, dann wäre es so. Das ist wirklich deine Schuld. Ja, ist wirklich deine Schuld. Und dann erlegt Gott ihnen einen Fluch auf. Schaut einmal, Vers 17, verflucht. Gott verfluchte sie. Und das ganze Universum spürte diesen Fluch. Es war offensichtlich, dass der Fluch sich auf mehr als nur sie beide auswirkte. Da ist die Schlange. Und sie war mehr verflucht als das übrige Vieh. Satan würde mehr verflucht sein als jedes andere Tier, aber die Tiere würden eben auch verflucht sein. Und die Frau würde verflucht sein durch Schmerzen bei der Entbindung und Konflikt in der Ehe. Und der Mann würde verflucht sein, weil der Boden verflucht sein würde, sodass er Dornen und Disteln hervorbringen würde. Es würde nicht so sein, wie es im Paradies von Eden war. Und so könnt ihr sehen, wie der Fluch sich auswirkt und spürbar wird. Und dann kommt ihr zum Ende von Kapitel 3 und beide werden aus dem Garten vertrieben, weil Gott sie davor schützen musste, vom Baum des Lebens zu essen, damit sie nicht für immer in einem Zustand lebten, der mit einem Fluch belastet war. Das wäre wirklich die ultimative Bestrafung gewesen. Nun, wir wissen nicht genau, welchen Punkt sich zwischen dem 6. Tag und der Geburt ihres ersten Kindes der Sündenfall ereignete. Wir wissen nicht genau, wie lange sie diese Glückseligkeit im Garten, im Paradies erleben durften. Aber in Kapitel 4, als Eva schwanger wird, waren sie bereits gefallen. Woher wissen wir das? Nun, das ist sehr deutlich, denn sie brachten sündhafte Kinder auf die Welt, die Gott ein Opfer darbringen mussten. Und das Opfern wäre nicht nötig gewesen, wenn sie nicht gefallene Sünder wären. Und jetzt gehen wir mal raus aus Kapitel 3. Was wir in Kapitel 4 sehen, ist als allererstes Mord. Das erste Verbrechen, das uns in der Bibel aufgezeigt wird, ist Mord. Kain tötet seinen Bruder Abel. Und weiter unten in Kapitel 4, Vers 19 heißt es, Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Jetzt haben wir Polygamie. Geht weiter zu Vers 23 und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, hört meine Stimmen, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch, ein Mann erschlug ich, weil er mich verwundet hat. Nun, wir sehen hier Mord aus Rache. Und hier ist ein zweiter Mord und wir befinden uns immer noch im 4. Kapitel. Und dann geht einmal über die Ahnentafel in Kapitel 5, weiter zu Kapitel 6. Übrigens, Kapitel 5 weist darauf hin, dass die Jahre vergehen und die Jahre sind in der Ahnentafel aufgeführt. Ja, die Jahre sind in diesem Buch von Adams Nachkommen aufgeführt und sie alle sterben. Wir lesen immer, dass sie alle sterben und wie alt sie sind. Und dann in Kapitel 6, Vers 5 steht, dass der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß, sehr groß war. Nicht nur groß, sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse waren. Da reute es dem Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Leute, sie alle spürten diesen Fluch. Das ganze geschaffene Leben spürte diesen Fluch. Ich werde dies alles ausmerzen. Vers 11. Die Erde aber war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Ich weiß nicht, wie oft er es sagen muss, aber er sagt es dreimal. Verderbt, verderbt. Und nochmal verderbt. Und in Vers 9 erfahren wir, dass Noah Gnade in den Augen des Herrn fand. Zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen und deren Ehenfrauen der einzig Gerechte. Vers 13, da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel gefüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Und Gott tat das in der Flut, er zerstörte sie und zerstörte buchstäblich die Erde, in dem Sinne, dass er sie neu gestaltete, es gab große Veränderungen. Die klarsten Beschreibungen der Bibel über das Maß der menschlichen Sünde finden wir hier in Kapitel 6. Wenn ihr wissen wollt, wie schlimm es war und wurde, müsst ihr nur lesen, was unser Herr sah in Vers 5. Es ist, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse war. Oder das ist eine sehr umfassende Aussage. Und zwar so, dass es Gott gereute, den Menschen auf der Erde gemacht zu haben. Er sagte, ich werde sie auslöschen. Und dann weiter unten, nochmals, Verse 11 und 12, verderbt, verderbt, verderbt. Das ist eine unmissverständliche Beschreibung des Ausmaßes der menschlichen Sünde. Leute, wir sehen keine Fortschritte, als hätte Gott den Menschen geschaffen und dieser sei dann zunehmend besser geworden. Nein, so ist das nicht. Gott schuf den Menschen und er wurde zunehmend schlimmer und schlimmer. Dieser Text zeigt unterschiedliche Aspekte der Sünde. Und ich möchte sie nur ganz kurz aufzeigen. Das ist immer noch die Einleitung, Leute. Erstens, Sünde in ihrem Ausmaß, in ihrem geografischen Ausmaß auf der Erde. Sie war im Prinzip weltweit. Vers 6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Vers 7, wird er sie auf der ganzen Erde ausmerzen. Vers 12, und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Das ist das Ausmaß der Sünde auf der ganzen Erde. Zweitens wird die Innerlichkeit dieser Sünde aufgezeigt, die Innerlichkeit dieser Sünde. Sie war systemisch, sie war endemisch, sie steckte in den Menschen, wie Vers 5 andeutet. Da heißt es, alles Trachten der Gedanken seines Herzens. Alles Trachten. Und das sind die Gedanken, alle Absichten oder Gedanken seines Herzens. Nun, das Ausmaß war die Erde, die Innerlichkeit der Sünde bis in die innersten Gedanken. Oder es geht sogar noch tiefer in das Wesen des Menschen. Es formt dessen Gedanken, nicht nur die Gedanken, sondern auch das Trachten jener Gedanken. Wir könnten sogar sagen, die Motivation des Menschen ist verderbt. Ja, die ganze Erde ist verderbt, das Denken des Menschen ist verderbt, sein Verstand ist verderbt und seine tiefe Motivation ist verderbt. Und dann spricht der Text über den vollkommen exklusiven Charakter der Sünde. In Vers 5 sagt er, war alle Zeit nur böse. Das Verhalten der Menschen war ausschließlich böse. Und es war alle Zeit ausschließlich böse, alle Zeit. Beides, also erstmal der exklusive Charakter, nur böse und dann auch alle Zeit ausschließlich böse. Sag ich die Kontinuität an. So seht ihr also die Sünde in ihrem Ausmaß, ihr seht die Sünde in ihrer Innerlichkeit, in den Gedankenmustern und ihr seht sie in der Motivation bis hinunter zum Niveau ihrer Absichten und ihr seht ihre Ausschließlichkeit, es ist immer nur böse und ihr seht ihre Beständigkeit, es ist alle Zeit Sünde. Und dann besagt der Text etwas über die Sünde in ihrer Einschließlichkeit, weiter unten in Vers 12. Es ist, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt. Alles Fleisch. Ja, wenn wir Kapitel 8, 21 lesen würdet, fändet ihr dort eine Wiederholung dieser Aussage mit einem geringfügigen Unterschied in der Mitte von Vers 21. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Es zeigt uns den frühen Eintritt der Sünde an von Anbeginn des Lebens. Und hier findet sich eine sehr ausführliche Beschreibung der Verderbtheit. Es ist eine sehr sorgfältige Beschreibung der umfassenden Verdammnis des Menschen. Und wir befinden uns in Kapitel 6 von 1. Mose. Und es ist so schlimm, dass Gott den ganzen Planeten überflutet, außer 8 Menschen in dieser weltweiten Sinnflut. Aber dann seht einmal Kapitel 7. 7, Vers 23. Dort seht ihr, wie schlimm es war. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Gott löschte den Planeten buchstäblich aus, mit Ausnahme der Tiere, die in der Arche waren, und eben diese 8 Personen der Familie Noah. Wenn ihr die Geschichte bis Kapitel 9 verfolgt, sahen Noah und seine Familie dort das Wasser endlich zurückgehen. Und Noah enthält einen erneuten Auftrag, denselben Auftrag, den Adam und Eva erhalten hatten. Kapitel 9, Vers 1. Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde. Lasst es uns ein zweites Mal versuchen, Leute. Und in Vers 2 sagt Gott, und ihr könnt über die Tiere herrschen. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden. Und über alle Fische im Meer, in eurer Hand sind sie gegeben. Und dann sagt er, ihr könnt alles töten, was ihr wollt. Alles, was sich regt, Vers 3, was lebt, soll eurer Nahrung dienen. Er sagt also, zieht aus und tut das, wozu ich ursprünglich auch Adam und Eva das Recht gegeben hatte, nämlich über die Schöpfung zu herrschen, obwohl sie ursprünglich vor dem Sündenfall keine Tiere töten sollten. Es gab keinen Tod. Warum? Weil es keine Sünde gab. Jetzt aber können sie die Tiere, die ihnen gegeben wurden, töten, ja? Fruchtbar sein und sich wieder neu mehren. Nach dem Motto, lasst es uns noch einmal versuchen. Aber bereits Ende des Kapitels ist die Situation wieder fürchterlich, ja, total schrecklich. Noah ist betrunken und wird auf eine unzüchtige sexuelle Weise entblößt und er wird einen Fluch über seinen Sohn aussprechen, weil er die Nacktheit seines Vaters in dessen Trunkenheit gesehen hat. Er war betrunken und er war nackt auf eine unzüchtige Art. Hier sehen wir also die erste sexuelle Sünde. Dann Kapitel 10, dann erhält eine weitere Ahntafel und dann geht es zu Kapitel 11, Vers 7 weiter. Und hier findet ihr Zwietracht. Streit wird hier eingeleitet durch die Verwirrung von Sprachen. Ja, es geht auseinander. Und wenn ihr Kapitel 12 kommt, die Verse 10 bis 20, dann kommen wir dazu, dass gelogen wird. Abraham lügt wegen seiner Frau Sarah und behauptet, sie sei nicht seine Frau. Er lügt, weil er Gott nicht vertraut. Er sagt dem Pharao, Sarah sei seine Schwester. Und dann Kapitel 13, Vers 7, gibt es Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh, das Vieh von Abraham und Lot. Und in Kapitel 13, Vers 13 lesen wir über Sodom. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. In Sodom wissen wir, worin die Sünde bestand. Und es war Homosexualität und ich bin sicher, allerlei andere dazugehörende Sünden. In Kapitel 14 dann gibt es den ersten Krieg. Kapitel 15, 4 gibt es Ehebruch. Abraham mit Hagar, aus dem ein Sohn hervorgeht. Und in Kapitel 18, Vers 20 sagt der Herr wieder, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünden sind sehr schwer. Und die Dinge werden immer schlimmer. Kapitel 19, die ganze hässliche homosexuelle Aktivität. Und am Ende von Kapitel 19 versuchen die Homosexuellen übrigens, die Engel zu vergewaltigen, die in 1. Mose 19 auf die Erde herabkommen waren. Und am Ende des Kapitels lesen wir von Lots Inzest mit seinen Töchtern. Kapitel 20 wird wieder gelogen. In Kapitel 21 sehen wir Grausamkeit gegenüber Hagar und Ismael. In Kapitel 22, Vers 24 finden wir die erste Nebenfrau. In Kapitel 26 gibt es eine Hungernot. Außerdem wird in Kapitel 26 gelogen, so wie sein Vorbild Abraham, so log auch Isaak wegen seiner Frau. Und dann in Kapitel 26, Vers 18 bis 22 gibt es einen schrecklichen Streit. Einen Streit über Wasserbrunnen. In Kapitel 27 finden wir Täuschung. Und so geht es immer weiter. Ja, wir könnten eigentlich durch die ganze Bibel gehen. Das ist die Geschichte der Sünde. Nun, ich gebe euch eine Kurzfassung. Kapitel 29, Verrat, Täuschung. Kapitel 30, Zorn, Ehebruch, Polygamie. Kapitel 31, Täuschung, Diebstahl, Götzenanbetung, Zorn, Unerbitterlichkeit oder mangelnde Bereitschaft nachzugeben. Kapitel 32, Hass. Kapitel 34, Vergewaltigung, Massenmord und Plünderei. Kapitel 35, Götzenanbetung. Kapitel 37, Verkauf eines Menschen in die Sklaverei, Verrat, Hurerei und Inzest. Und so geht es immer weiter. Würdet ihr nicht sagen, dass irgendetwas Schreckliches passiert ist? Nach der Aussage, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war alles sehr gut. Irgendwas ist passiert, oder? Ja. Etwas hat sich definitiv geändert. Und das, was sich geändert hat, ist in 1. Mose 3 aufgezeichnet. Was sich geändert hat, ist das, dass die Sünde auf der Bildfläche erschienen ist. Und alles verunreinigte und den Tod mit sich brachte. Durch einen Mann kam die Sünde in die Welt und der Tod wurde an alle Menschen vererbt. Und wir alle haben gesündigt. Nun, wie sollen wir die Sünde verstehen? Wir werden gleich noch zu 1. Mose 3 zurückkehren und Details betrachten. Aber ich möchte, dass ihr die Welt versteht, in der wir leben. Wie wollen wir Sünde verstehen und definieren? Und dafür haben wir uns, oder wollen wir uns zumindest, 5 Fragen stellen. Und mit 2 haben wir begonnen. Die erste Frage, an die ich euch gestellt habe und auch erinnern möchte, ist, was ist Sünde? Was ist Sünde? Nun, wenn ihr die hebräischen Worte aus dem Alten Testament betrachtet, findet ihr eine Reihe von Worten, die zur Beschreibung von Sünde verwendet werden. Und das sind mehr als ein Dutzend Wörter. Wir können die nicht alle betrachten jetzt, aber sie bedeuten, sich zu irren, vom richtigen Weg abzuweichen, umherzuschweifen, überschreiten, vom Weg abweichen, von der Wahrheit abweichen, rebellieren, verfehlen, störrisch sein, ungläubig oder verräterisch handeln, hinterlistig sein, gewalttätig handeln, ein Unrecht tun und Worte wie Schlechtigkeit und Bosheit. Es gibt ein hebräisches Wort für schuldig sein, ein anderes für kränken, noch ein anderes für ungerecht sein, ein weiteres für verdrehen, eines für verzerren, ein weiteres für pervers sein. All das sind Möglichkeiten, die Sünden zu beschreiben oder zu definieren. Und im Neuen Testament gibt es ebenfalls eine Reihe von Worten, um Sünde zu definieren. Hier bedeutet es so viel wie das Ziel verfehlen, vom rechten Weg abzuweichen oder übertreten. Es bedeutet, Böses zu tun, zu fallen, ungehorsam zu sein, unbelehrbar zu sein, ungerecht, gottlos, tadelnswert, unwissend, etwas schulden, böse zu tun, gegen Gott zu sein und so weiter. All diese Dinge. Aber wie haben wir das zusammengefasst? Wir haben es mit 1. Johannes 3, Vers 4 zusammengefasst. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde bedeutet, Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Sünde ist ein persönlicher Mangel Und hört mal genau zu, ein persönlicher Mangel an Konformität, also an Übereinstimmung mit dem moralischen Charakter und Gesetz Gottes. Ich sag's nochmal. So, das ist ein persönlicher Mangel an Konformität mit dem moralischen Charakter und dem Gesetz Gottes. Alles, was weniger als die Heiligkeit Gottes ist, ist Sünde. Wenn ihr nicht so heilig wie Gott seid, Leute, ist das Sünde. Und wenn ihr etwas tut, das gegen dieses Gesetz verstößt, ist das Sünde. Sünde ist also ein persönlicher Mangel an Konformität mit dem moralischen Charakter und dem Gesetz. Da spiegelt sich nämlich der Charakter Gottes wieder. Ein Mangel an der Konformität mit dem moralischen Charakter und Gesetz Gottes. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung oder auch Unterlassung, die nicht mit dem perfekten, heiligen Charakter Gottes übereinstimmt oder auf irgendeine Weise gegen sein Gesetz verstößt, ist Sünde. Und das ist Gesetzlosigkeit. Und die Satzstruktur in 1. Johannes 3, Vers 4 macht Gesetzlosigkeit und Sünde zu Synonymen. Nun, ihr könnt Sünde jedoch nicht als einen Verstoß gegen Gottes Gesetz definieren, wenn ihr nicht glaubt, dass die Bibel Gottes Gesetz ist, stimmt's? Dann haben wir ein Problem. Weil unsere Gesellschaft die Bibel ablehnt, müssen sie zu irgendwas anderem greifen. Und deshalb starten sie irgendwelche Umfragen, was richtig ist und was gut ist und was nicht gut ist. Ja, werden Umfragen gestartet. Nun, und dann fragt ihr ja vielleicht auch, was ist mit den Leuten, die kein Gesetz haben, die das Wort Gottes nicht haben? Was ist mit Menschen, die Gottes Gesetz nicht kennen? Und laut Römer Kapitel 1 haben sie keine Ausrede, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Wodurch? Durch die geschaffene Welt. Und in Römer Kapitel 2 heißt es, das Gesetz Gottes ist wo? In ihr Herz geschrieben. Sie sind sich selbst ein Gesetz. Das Gesetz Gottes ist in unseren Herzen zu haben, ist Bestandteil der menschlichen Existenz. Das ist ein Gesetz, das im Einklang mit der Schrift steht. Sünde ist also ein Verstoß gegen Gott. Und deshalb sagt David im Psalm 51, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt. Sünde ist letztlich und in erster Instanz immer gegen Gott gerichtet. Und vielleicht sündigt ihr auf irgendeine Weise gegen einen anderen Menschen. Aber Leute, das ist nebensächlich verglichen mit der wahren Richtung der Sünde, nämlich als ein Verstoß gegen Gott, der Gesetzgeber und moralisch perfekt ist. Okay, so definieren wir die Sünde. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, wie ist Sünde? Und ich habe euch gesagt, dass Sünde verunreinigend ist. Das heißt, sie ist eine Veranlagung des Herzens, die alles, was wir denken, sagen und tun, verdirbt. Sodass wir sagen müssen, das Herz ist überaus trügerisch und bösartig. Wir müssen sagen, dass nichts Gutes in uns steckt. Selbst das Beste an uns ist wie ein beflecktes Kleid. Es ist eine schwerwiegende Verunreinigung in unserem Wesen, die alles verderbt, was wir tun. Zweitens ist die Sünde nicht nur Verunreinigung, sie ist Rebellion. Sie verachtet ihrem Wesen nach Gott. Es ist Bestandteil ihres Wesens, Gott zu entthronen und sich selbst auf den Thron zu setzen. Drittens ist die Sünde Undankbarkeit. Leute, das ist so weit verbreitet. Das ist im Prinzip wie bei diesen neuen Leprakranken, die von Jesus geheilt wurden und nie zurückkehrten, um sich bei ihm zu bedanken. Sünde bedeutet, alles zu nehmen, aber Gott niemals den Dank dafür zu geben. Sünde ist äußerste Undankbarkeit. Und all das haben wir letztes Mal gesagt, Sünde ist verunreinigend, sie ist Rebellion, sie ist Undankbarkeit. Und wir haben nach diesen drei Punkten aufgehört. Hier sind noch ein paar weitere. Viertens, Sünde ist anstrengend. Wisst ihr, dass die meisten Menschen schwitzend in die Hölle gehen? Weil sie eifrig bemüht sind, so viel zu sündigen, wie es nur irgend geht. Sünde bringt Schmerzen und Tod mit sich und dennoch bemühen sich die Menschen, sich sehr erfolgreich zu sündigen. Und sie werden von ihrer eigenen Begierde gereizt, wie Jakobus sagt. Und wenn sie die Begierde empfangen haben, gebiert sie die Sünde und dann den Tod. In Jeremia 8,23 sagt Jeremia, oh, dass mein Haupt zu Wasser würde und meine Augen zum Tränenquell. So würde ich Tag und Nacht die erschlagene Tochter meines Volkes beweinen. Er weint über die sündhaften Leute, die von Gott bestraft werden. Er sagte, oh, dass ich in der Wüste eine Herberge für Wanderer hätte, dass ich mein Volk verlassen und von ihm wegziehen könnte. Denn sie sind alle Ehebrecher und ein treuloser Haufen. Sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig geworden. Denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit. Mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Wisst ihr was? Sie gehen einfach von einer Sünde zur nächsten. Immer weiter. Jeder hüte sich vor seinem Freund und keiner traue seinem Bruder. Denn jeder Bruder übt Hinterlist und jeder Freund geht als Verleumder umher. Einer hintergeht den anderen und die Wahrheit reden sie nicht. Sie haben ihre Zungen das Lügen gelehrt. Dann hört einmal auf Vers 4b. Sie mühen sich ab im Unrecht tun. Sie mühen sich ab im Unrecht tun. Sie ziehen schwitzend in die Hölle. Psalm 7, Vers 15. Siehe, da liegt einer in Geburtswehen mit Bösen. Sie sind buchstäblich, unnachgiebig und leidenschaftlich getrieben zu sündigen. Und das ermüdet sie. Nun, Leute, das wird sehr deutlich in 1. Mose 19 illustriert. Erinnert ihr euch dort, was da geschah? Am Abend kamen zwei Engel nach Sodom. Engel können menschliche Form annehmen, menschliche Gestalt. Und diese beiden Engel erschienen in menschlicher Gestalt. Und Lot sah sie, ging auf sie zu und verbeugte sich und sagte, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes. Und er sieht diese wunderschönen Engel in ihrer Erscheinung als Männer und er sagt, geht schnell ins Haus, bitte bleibt über Nacht und wascht eure Füße. Und damit deutet er an, dass sie sehr menschlich erschienen. Dann sagt er, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Nun, erstmal lehnten sie das ab und er drang dann auf sie ein. Und da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer die Stadt, das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Das ist also jetzt eine Schar von Männern, die sich um das Haus von Lot sammelt. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Leute, das ist wirklich sehr direkt. Wir wollen geschlechtliche Beziehungen mit diesen beiden wunderschönen Männern haben. Lot ging daraufhin zu ihnen hinaus in den Eingang und schloss die Tür hinter sich und sagte, ach, meine Brüder, versündigt euch nicht. Sieh, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr es mit ihnen tut, wie es gut in euren Augen ist. Nur diesen Männern tut nichts. Denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sehr töricht, das ist ein dummes Verhalten seinerseits. Aber ihre Antwort war, mach, dass du fortkommst. Ja, mach, dass du fortkommst. Wir sind an Frauen nicht interessiert. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will Richter spielen. Nun wollen wir, und sie reden hier über Lot, nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände aus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Das waren die Engel. Die Engel schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit. Seht einmal auf, was da steht. Klein und groß. Sie machten sie alle blind, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Wisst ihr was? Sie gaben einfach nicht auf. Sie wurden blind und versuchten immer noch, die Tür zu öffnen. Sowas nennt man wirklich verzehrende Leidenschaft. Und das ist buchstäblich ein Hinweis auf die Tatsache, dass Sünde äußerst anstrengend ist. Sie verzehrt das Leben und die Energie von Menschen. Sprüche 4, Vers 16 steht, denn sie schlafen nicht, wenn sie nicht Böses getan haben. Sie können nicht schlafen, wenn sie nicht irgendjemand zu Fall gebracht haben. Sie bleiben nur wach, um Bosheiten zu begehen. Und das ist Sünde. Und deshalb ist es anstrengend zu sündigen. In Jesaja 5, 18 heißt es, wehe denen, die ihre Schuld an Lügen stricken, hinter sich herschleppen und die Sünde an Wagen seilen. Ja, sie sind wie so ein dummer Ochse, der vor einer Wagenladung mit Sünde gespannt ist. Sie ziehen diesen umher wie ein Lasttier. Und genau das ist, was Sünder tun. Sünde ist ermüdend, Sünde ist anstrengend, sie ist verunreinigend, sie befleckt uns bis tiefst ins Innerste unseres Wesens. Sie ist Rebellion gegen Gott, die ihn entthronen will. Sünde ist Undankbarkeit und sie ist ein lebensverzehrendes, anstrengendes Unterfangen. Und die Sünder ermüden sich selbst in ihrem Bemühen, ihre Gelüste zu befriedigen. Fünftens, Sünde ist unheilbar tödlich. Sünde ist unheilbar tödlich. Die Seele, die sündigt, soll sterben, sagt Hesekiel 18. Und Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod und der Mensch, hört genau zu, und der Mensch kann das nicht ändern, denn sein Herz ist überaus trügerisch und boshaft. Jeremia 17 sagt das und das ganze Haupt ist krank, wie uns Jesaja 1, Verse 4 bis 6 aufzeigt. Es ist krank vom Scheitel bis zur Sohle und alles dazwischen. Und er wurde von einer unheilbaren Krankheit befallen, die ihn letztlich töten wird. Und sein Tod wird ewig währen. Jeremia 13, 23 drückt das folgendermaßen aus. Kann ein Moor, ein Äthiopier oder ein Kongolese, ja, aber hier steht Äthiopier, kann er seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Nein, natürlich nicht. Dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Ihr könnt ebenso wenig Gutes tun, wie ein Leopard seine Flecken verwandeln kann, indem er sie sich wegwünscht oder ein Kongolese seine dunkle Hautfarbe ändern kann. Das Problem ist, dass das Gewissen des Menschen selbst tief im Innersten verunreinigt ist. In Titus 1, Vers 15 lesen wir, auch ihre Gewissen sind befleckt. Selbst der göttlich gewährte Mechanismus, den Gott uns gnädigerweise gegeben hat, der sie dazu veranlassen soll, Recht zu tun, ist befleckt. Dieses Warnsystem, das Gott uns gegeben hat, ist kaputt. Sünde ist unheilbar. John Favreau, der Puritaner, schrieb folgendes Zitat. Alle Tränen eines bußfertigen Sünders, auch wenn er so viele vergießen sollte, wie Regentropfen seit der Schöpfung gefallen sind, könnte nicht eine einzige Sünde ausmerzen. Das ewige Feuer in der Hölle kann das lodernde Gewissen nicht von der geringsten Sünde läutern. Zitat Ende. Es gibt kein menschliches Heilmittel. Es gibt keine Möglichkeit für den Sünder, seine Sünde selbst in der Hölle zu sühnen. Deshalb währt die Hölle für immer. Sie sühnt seine Sünde nicht. Es gibt kein menschliches Heilmittel. Kein Entschluss, keine Reformation, keine Religion, keine Umerziehung. Nichts, was der Mensch tut, kann die tödliche Krankheit heilen. Sie wird ihn physisch töten, so wie sie ihn auch letztlich geistlich getötet hat und letztlich für immer töten wird. Bitte beachtet Folgendes. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott ist kein Rassist. Gott widersetzt sich einer Person nicht und lehnt eine Person aufgrund ihrer Rasse oder Farbe ab oder weil sie arm oder unwissend oder ungebildet, behindert, schwach oder krank oder unbeliebt oder verachtet sind oder weil sie irgendwelche Außenseiter sind. Nein, Gott widersetzt sich keinem Menschen beziehungsweise lehnt keinen Menschen aus irgendeinem dieser Gründe ab. Gott lehnt zwar Menschen ab, aber er lehnt sie ab, weil sie Sünder sind. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Seele, die sündigt, wird sterben. Der Mensch ist dazu bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Deshalb sagt Gott durch die Worte von Jeremia 44, 4, begeht doch diesen Greuel nicht, den ich hasse. Tut es nicht. Leute, das ist der Charakter der Sünde. Wir haben uns erstens gefragt, was ist Sünde? Zweitens, wie ist Sünde? Und drittens, wie viele Menschen betrifft die Sünde? Wie viele Menschen betrifft die Sünde? Und schlag dazu einmal Römer 3 auf. Römer Kapitel 3, und ihr wisst genau, wo wir hingehen. Eine sehr direkte Aufsage, Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, und das stammt überwiegend alles aus Psalm 14, die ersten drei Verse dort. heißt es, es ist keiner gerecht. Keiner. Auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und da haben wir die Antwort. Geht einmal zu Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz Gottes, dass das Gesetz alles, was es verspricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde. Und das soll heißen, dass es niemanden auf der Erde gibt, der ein erfolgreiches Argument zu seiner eigenen Verteidigung anbringen kann. Jeder Mund wird durch Gottes Gesetz gestopft, gegen das wir alle verstoßen haben. Und die ganze Welt ist Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Heute ist es universelles Übel. Es ist keiner, der verständig ist. Universelle Unwissenheit. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Lesen wir in 1. Korinther 2 und Vers 14. Niemand ist gerecht, nicht ein einziger. Leute, das ist extra hinzugefügt, damit nicht irgendjemand sagen könnte, außer ich. Ja? Deshalb sagt der Heilige Geist, nein, du nicht. Da ist niemand, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer, sagt Vers 12. Nicht ein einziger. Und Vers 23 fasst es zusammen, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Und das beantwortet also diese relativ einfache Frage, wie viele Menschen betrifft die Sünde? Die Antwort lautet, jeden. Wie viele Menschen sterben? Jeder. Oder kennt ihr irgendjemand, der nicht altert? Ich weiß, viele Leute unternehmen da viel, um den Altersprozess zu stoppen. Das ist okay, könnt ihr gerne machen. Aber letztlich sterben wir. Ja, wir sterben. Kennt ihr irgendjemand, der nicht älter wird?
Ich nicht.
Ich sehe zwar immer gleich aus, ja, ich weiß. Jeder stirbt, jeder wird älter und jeder stirbt, weil er der Sünde unterliegt. Sünde ist die verunreinigende, degenerative Macht im menschlichen Leben und deshalb blickt David im Psalm 51 zurück und sagt, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und er meint damit nicht, dass er ein uneheliches Kind war, sondern dass er zum Zeitpunkt seiner Empfängnis ein Sünder war. Leute, zum Zeitpunkt meiner Empfängnis war ich ein Sünder. Zum Zeitpunkt meiner Geburt war ich ein Sünder. Und ich und du, wir kamen als Sünder auf die Welt. Wenn ihr meine DNS auf Sünde untersucht, Leute, ihr werdet sie nicht finden. Man kann sie bei einer Untersuchung ebenso wenig sehen, wie man die Sünde bei einem Röntgenbild meines Gehirns sehen kann. Und wir können froh sein, ja, darüber, dass ihr wenn ihr ein MRT macht, dass das Ding eure Gedanken nicht aufzeigt, ja. Es ist nicht möglich, einen Gedanken zu röntgen. Es ist nicht möglich, eure Sünde in eurer DNS zu finden. Das könnt ihr nur in der geheimnisvollen Realität eures Wesens finden. Wir alle sterben. Also sündigen wir alle. Nun, nicht jeder ist so schlimm, wie er sein könnte. Nicht jeder ist so schlecht wie jeder andere oder jeder ist so schlecht wie möglich. Aber jeder ist schlecht genug, um in die Hölle verdammt zu werden. Und jeder ist unfähig, Gottes Maßstab gerecht zu werden. Was ist dieser Maßstab? Er ist moralisch, ebenso perfekt zu sein wie Gott und seinem Gesetz vollkommen gehorsam zu sein. Wenn ihr nicht ebenso perfekt seid wie Gott und jemals gegen sein Gesetz verstoßen habt, und er liegt dir dem ewigen Tod. Universeller Tod weist auf ein universell sündhaftes Wesen hin. Ein universell sündhaftes Wesen impliziert sündhaftes Verhalten. Ich hoffe, das versteht ihr. Tod impliziert sündhaftes Wesen. Ein sündhaftes Wesen impliziert sündhaftes Verhalten. Irgendwo auf dem Weg in der Vergangenheit hat jemand das in das menschliche Leben gebracht. Und wir wissen, wer das war. Wir wissen, wer das war. Es waren dieser Adam und seine Frau Eva. Und ihr sagt, ach, ich wünschte, die hätten das nicht getan. Soll ich euch was sagen? wenn sie es nicht getan hätten, ihr hättet es bestimmt getan. Und ich auch. Und wir haben uns damit befasst, was Sünde ist, wie sie ist und wer davon betroffen ist. Und am nächsten Sonntag möchte ich noch ein paar weitere Fragen beantworten. Die vierte Frage, wie wirkt die Sünde sich auf uns aus? Wirklich sehr interessant. Und zuletzt, wie kam es dazu, dass wir von der Sünde betroffen sind? Das wird uns zur Sünde von Adam und Eva führen und wir werden zu 1. Mose 3 zurückkehren. Ihr seht, wir nehmen das nur als einen Ausgangspunkt. Und wenn wir dorthin kommen, werdet ihr wirklich fasziniert sein, was dort enthalten ist. Leute, ist es nicht wunderbar zu wissen, dass Gott Sündern vergibt, trotz der Realität, wer wir sind? Das, Leute, das ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht und also bestrafte Gott ihn an unserer Stelle. Leute, das ist die Herrlichkeit der guten Nachricht. Wenn ihr vor Gott kommt und ihn all das mit einem bußfertigen Herz sagt und ihn bittet, wenn ihr an Jesus als euren Stellvertreter glaubt und bittet, dass eure Sünden vergeben werden mögen, dann wird er dieses Gebet hören und erhören. Amen. Lass uns zusammen beten.